Unser Tagesthema heute ist das Krisenmanagement, Proben für den Ernstfall. Und wir sprechen jetzt mal über die Kommunikation, die man da braucht in so einem Fall. Stellt euch mal vor, ihr lest diese Schlagzeile in der Zeitung. Tödlicher Killerkeim wütet in Deutschland. Und dazu gibt es ein paar Fakten, dass angeblich Menschen über Atembeschwerden klagen, Fieber haben, Brustschmerzen, dass die Blut spucken und dass sogar manche Menschen sterben. Niemand weiß warum, welcher Erreger dahinter steckt und wie man sich schützen kann. Und jetzt, ja, wahrscheinlich erstmal Panik, aber die soll gar nicht erst aufkommen in solchen Situationen. Deshalb gibt es in Deutschland alle 2 Jahre Krisenübungen. Übungen für den Notfall. Bund und Länder arbeiten da zusammen. Erst im November hat wieder so eine Übung stattgefunden. Und ganz, ganz wichtig ist bei sowas ja die Kommunikation. Untereinander, aber auch natürlich vor allem mit der Öffentlichkeit. Wer erzählt wann, wem, wann, was, ne? Was darf an die Presse, was noch nicht? Petra Dickmann interessiert sich dafür, also wie man im Krisenfall richtig kommuniziert, in einem großen Krisenfall, sagen wir mal sowas wie EHEC oder wenn andere mysteriöse Erreger das Land krank machen und niemand weiß, wo die herkommen. Petra Dickmann ist Beraterin für Krisenkommunikation. Sie berät unter anderem auch die Europäische Seuchenbehörde und sie forscht an der London School of Economics. Frau Dickmann, gibt es besondere Kommunikationsregeln für so etwas wie den Fall von EHEC oder einem mysteriösen Bakterium oder einem Virus, niemand weiß, wo es herkommt?
Ja, natürlich gibt es solche Regeln. Diese Regeln gibt es sowohl vor der Krise, während der Krise und auch nach der Krise. Vor der Krise ist es ganz wichtig, früher anfangen. Also tatsächlich, Krisen sind Vergrößerungsgläser. Alles, was im Alltag nicht funktioniert, funktioniert in der Krise erst recht nicht. Das heißt, üben, üben, üben. Sich kennenlernen bei Übungen. Und das ist ja auch das Besondere dieser regelmäßigen Übungen. Die Schnittstelle zu bilden zwischen Rettungsdiensten, dem öffentlichen Gesundheitsdienst, Bevölkerungsgruppen und auch Medienvertretern. Das ist sehr wichtig, dass man auch dann die Koordination üben kann. Denn das sind ja oft die Bereiche, in denen es knirscht. Also früher anfangen, damit Krisen nicht sich auswachsen zu Katastrophen.
Und sagen wir mal, die Krise ist da. Mhm. Was dann?
Ja, während der Krise ist natürlich ein erheblicher Zeitdruck da. Es ist ein Informationsgemengelage, es ist ein Wissensdefizit. Und dann ist es natürlich unheimlich schwierig, da zu verstehen, was die Situation ist. Eine Regel in der Kommunikation ist Ehrlichkeit. Diese Situationen sind verständlich und die kann man zugeben. Man kann zugeben, dass man etwas nicht weiß. Das ist nicht schlimm. Das gehört zu einer Krise. Krisen sind gekennzeichnet durch dieses Informationsdefizit, das man hat, oder dieses Wissensdefizit. Informationen hat man ja eigentlich in Mengenlagen. Insbesondere jetzt mit Twitter und Facebook. Alle wissen ja irgendwie alles schon. Also Informationen sind da. Es geht darum, tatsächlich die Bedeutung dann zu beurteilen. Was bedeutet das?
Und aber wer macht
das? Ganz wichtig in der Krisenkommunikation, dass dann jemand ist, der qualitativ diese Informationen deuten kann. Das macht das Robert-Koch-Institut, das macht das BBK, das machen ja verschiedene Behörden. Und die üben das und die machen das auch in der Krise mittlerweile sehr gut, weil sie dazugelernt haben. Also man kann zugeben, wenn man etwas nicht weiß, wenn man noch nicht genau sagen kann, was diese Erkrankung jetzt verursacht. Und das ist ja auch etwas, was Vertrauen gibt. Das ist Teil dieser Krise, dass man etwas nicht weiß. Ehrlichkeit ist ganz wichtig, die Aufrichtigkeit. Schlimm wird es dann, wenn man etwas versucht zu vertuschen.
Aber ehrlich gesagt, wenn sich da ein Sprecher vom Robert-Koch-Institut hinstellt und sagt, ja, es tut mir furchtbar leid, aber wir wissen noch nicht und überhaupt und wir arbeiten zwar dran, aber wir wissen noch nicht. Bei mir würde trotzdem so ein leichtes Panikgefühl aufkommen, weil ich denke, mein Gott, das sind die Experten und die wissen noch nicht mal weiter. Was soll jetzt nur werden?
Ja, ganz so arg ist es ja nicht. Ich meine, das RKI steht ja dann auch da, die eine Palette von Aktivitäten hat, die dazu führen, dass man das dann identifiziert. Und das kann man auch sehr gut kommunizieren und das wird auch sehr gut kommuniziert. Zum Beispiel, warum dauert es so lange, bis man einen Erreger identifiziert? Das sind ja viele Neuigkeiten. Wie kommt es, dass Infektionskrankheiten in der Form ansteckend sind? Was kann man tun, um sich vor dieser Infektion zu schützen? Das ist ja eine ganze Reihe von ganz wichtigen Informationen, die dann während der Krise auch kommuniziert werden, auch sehr gut kommuniziert werden.
Also man soll den Prozess transparent machen auch.
Genau, den Prozess transparent machen, sagen, was man tut, sagen, was man für Ergebnisse erwartet, mit der Presse regelmäßig reden und nicht nur sagen, wir wissen noch nichts, deswegen reden wir nicht. Das ist ganz schlecht. Also tatsächlich präsent sein und prozesstransparent machen, zu sagen, was man weiß, was man noch nicht weiß und sich auch dieser Unsicherheit zu stellen. Und das ist mittlerweile eine Position, die doch an Bedeutung gewonnen hat. Niemand erwartet mehr den starken Mann, der alleine eine Krise managt oder so etwas. Es geht da vielmehr darum, dass die Prozesse transparent sind, dass die Koordination klar sind, dass die Medienvertreter dann auch kooperativ arbeiten etc.
Aber woher wissen Sie, dass niemand mehr den starken Mann oder die starke Frau erwartet?
Ja, wir haben Untersuchungen gemacht im Umgang mit, was wollen Leute eigentlich wissen in der Krise. Wir haben herausgefunden, diese Untersuchungen haben wir auch am Flughafen gemacht in Frankfurt, als die Pandemie losging 2009. Was ist eigentlich das, was den Leuten Sicherheit gibt? Und das ist Information. Und diese Information kann von verschiedenen Quellen kommen, solange sie Qualität hat. Die muss nicht mehr qua Amt kommen, sondern qua Qualität. Und das ist eben die Situation, in der das Robert-Koch-Institut als wissenschaftliche Oberbehörde unheimlich stark ist. Und das wird anerkannt. Und das hat man auch gemerkt während der Ehekrise, als dann gewarnt wurde vor den spanischen Gurken. Die haben sich dann am Ende natürlich nicht als Übeltäter herausgestellt, aber die Leute fanden gut, dass sie informiert wurden. Die fanden das klasse, die haben das anerkannt. Und das war auch die Möglichkeit, Verständnis und auch Vertrauen ineinander und füreinander zu gewinnen.
Aber wie sorgt man dafür, dass in dieser Flut an Informationen tatsächlich nur die richtigen Leute, die wirklich was dazu sagen können, auch was dazu sagen, damit eben nicht irgendwelche Gerüchte aufkommen oder so?
Ja, Gerüchte kommen auf, Experten poppen auf. Das ist fast der Normalfall von so einer Krise. Ich meine, Demokratie muss mit verschiedenen Meinungen leben und das ist auch gut und wichtig so. Das kann eine Gesellschaft aushalten. Wichtig ist, dass die Behörden und die Einrichtungen, die dafür zuständig sind, tatsächlich da sind. Nicht nur in der Krise, sondern auch im Alltag und stärker präsent sind. Und nicht nur ab und zu in Kommunikation mit Bevölkerung treten, sondern permanent auf einer, ja, wie sagen, ongoing basis. Also tatsächlich permanent.
Wie stellen Sie sich das vor?
Also einmal die Übungen, die Sie machen, und auch in verschiedenen Arten mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Nicht nur, wenn die Krise da sind, sondern kontinuierlich. Und das ist auch etwas, was nach der Krise so wichtig ist. Wie wird eigentlich beurteilt, dass eine Krise, dass ein Krisenmanagement gut war? Ja. Wir haben festgestellt, dass es verschiedene Parameter gibt, wie schnell man reagiert, wie früh man identifiziert, dass da etwas losgeht und auch wie nah man tatsächlich an der Bevölkerung dran ist. Und das ist der Bereich, der tatsächlich eine Krisenkommunikation und auch ein Krisenmanagement gut ist. Wie nah ist man dran an Bevölkerung? Und das ist etwas, was man vor der Krise machen kann, was man während der Krise machen kann. Und das ist etwas, was eine Krisenkommunikation dann tatsächlich sehr gut macht.
Wir hatten ja jetzt erst in Deutschland wieder eine große Krisenübung, Katastrophenmanagement. Welches Zeugnis geben Sie so dem deutschen Krisenmanagement? Wie machen wir uns da so bis jetzt?
Allein die Tatsache, dass Sie üben, dass Sie auch regelmäßig üben, ist hervorragend. Das Beste, was man tun kann, ist üben. Die Leute müssen sich kennen, man muss die Übergänge kennen, man muss die Knackpunkte identifizieren können, wo eben solche Übergaben oft schwierig sind. Und die Tatsache, dass geübt wird, ist hervorragend. Die Tatsache, dass Beobachter eingeladen werden, dass Medienvertreter eingeladen werden, dass die Möglichkeit besteht, tatsächlich die Übungen zu reflektieren und sich zu verbessern, das ist hervorragend.
Vielen Dank. Petra Dickmann, sie ist Beraterin für Krisenkommunikation. Sie berät internationale Organisationen, wenn es eben um die Kommunikation in der Krise geht.